Wir sind schon mittendrin hier beim... Wo sind wir, Uwe?
Wir sind im Gasthof Höfler.
An Höfler.
In Reutlis, Nürnberg.
Mei. Und hier bei Gut Schäufeler gehabt, ne? Ein super Schäufeler gibt es nur Mittwoch hier beim Höfler. Und Uwe, eigentlich wolltest du auch Schäufeler essen. Warum war es das Kotelett?
Es war das Kotelett, weil mir noch was von Essen versteht. Und weil ein Schwein halt Fett braucht. Und ein Kotelett mit einem Knochen, an dem noch Fett ist, ist ein Gedicht. Wobei ich sagen will, dass Schäufele ganz ist, aber ja, man muss sich entscheiden.
Also Schäufele war ein Traum. Also ich komme da wieder her. Vorhin habe ich den Ort bei Google gespeichert als einfach nur gespeicherte Orte. Ich hätte auch Favorit angeben können mit einem Herzle. Habe ich nicht gemacht. Werde ich jetzt dann umsortieren. Es gibt der Herzle von Höfler. Vor allem jetzt sind wir hier, wir hätten hier ein ganzes Seminarzentrum, es hallt ein wenig. Wir sind im Vorraum von einem Seminarraum.
Sind zwei Räume.
In Reutlis. Und Uwe, du bist hier immer, wenn du Seminare gibst in Nürnberg, dann bist du hier beim Höfler.
Dann bin ich beim Höfler. Ich bin auch zuweilen beim Höfler, wenn ich andere Sachen in Nürnberg zu tun habe. Auch wenn ich auf der Durchreise war in früheren Zeiten, als ich noch in Österreich gelebt habe. Dann habe ich halt immer Zwischenstationen. Vernünftige Preise, gute Zimmer, ein traumhaftes Essen und eine fränkische Liebenswürdigkeit ohne Grenzen.
Was heißt das? Also, die gibt es ja nicht, die fränkische Liebenswürdigkeit.
Natürlich gibt es die.
Wie ist die?
Der, ich weiß nicht, Michael, ob du das weißt, aber der Franke ist weltoffen und kommunikativ.
Der Franke?
Ja, ja, ja. Es dauert halt ein wenig.
Es dauert.
Aber wenn dann die Herzen geöffnet sind, dann gibt es keinen besseren Freund und dann hat man über Jahre hinweg immer wieder die gleiche Freundlichkeit, auch wenn man zwischendurch mal monatelang nicht da ist.
Über Jahre hinweg ist unser Stichwort, Uwe. 1990, in dem damals von Christian Noack, glaube ich, konzipierten Gründerseminar, war ich bei dir in der IHK Nürnberg und ein Satz ist mir hängen geblieben bis heute und der ist spitze, nämlich, also da war ich ja kurz vor der Gründung und du hast gesagt, wenn Ihnen jemand Geld geben will, dann nehmen. Mir wollte aber damals keiner Geld geben, also ich hab dann einfach aus dem Cashflow, wie man halt so schön, oder wie man glaube ich richtig sagt, gegründet. Also du bist quasi mein Gründerpapst oder meine Gründerhebamme und bist auch derjenige, durch dich, Uwe, bin ich überhaupt dann auch jetzt, in 2 Wochen ist wieder mein Seminar Networking für Existenzgründer bei der IHK. Das ist nur ein Teil einer großen Serie von Gründerseminaren inzwischen. Was kann man alles lernen in deinem Gründer, in den Gründerseminaren bei der IHK?
Also bei denen in der IHK Nürnberg kann man lernen, dass unternehmerisches Denken der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Leute denken heute, sie müssten Fakten wissen. Fakten, Fakten, Fakten. Und die kann ich mir aus dem Internet holen und da kann ich mir, was weiß ich, einen Berater kaufen und der schreibt mir das auf. Herz und Hirn lässt sich nicht aus dem Internet holen. Und mit den einzelnen Komponenten und den Faktenelementen eine Entscheidung vorbereiten, Unternehmen aufzubauen oder so wie du erfolgreich, sehr erfolgreich aufzubauen. Das funktioniert nur, wenn auch das unternehmerische Denken funktioniert und das ist das über sich hinauswachsen. Und das kann man da lernen.
Also man kann unternehmerisches Denken lernen. Ich habe gedacht, das ist ja was irgendwie Talent oder in die Wiege gelegt oder so.
Das mit der Wiege kannst du vergessen. Manche sind auf der Straße geboren und sind trotzdem was geworden. Also berühmte Regisseure, Schauspieler und Politiker. Aber wichtig ist, Steven Spielberg zum Beispiel, eine schlimme Kindheit gehabt. Das hat ihn zu Höchstleistung. Ich weiß nicht, ob da die Dinos herkommen, aber auf jeden Fall hat er daraus seine Energie geschöpft. Und du kannst lernen bei den Seminaren, bei der Kammer, dass unternehmerisch Denken auch bedeutet, dass man Wissen, was man vielleicht schon hatte, aus einer neuen Perspektive kennenlernt. Und dann ist es natürlich möglich, hinzugehen und zu sagen, ich lerne, wie ich planen muss, ich lerne, wie ich Finanzplanung machen muss, wie ich Preise kalkulieren muss, wie ich eine Markt- und Standardanalyse machen muss, wie ich Vertrieb besser nicht mache, dann bedeutet das nämlich, ich vertreibe die Kunden,
also verkaufen
Produkt. Aha. Ja, Vertrieb und Verkaufen sind schon zwei Sachen, die nicht identisch sind, aber Fakt ist, dass durch diese Module die Menschen, die dahin gehen, das ist eine ganz tolle Sache, sich immer wieder treffen. Also ja. Begegnen, nicht wie beim Jäger. Begegnen, sagen wir mal lieber begegnen. Ja. Und die begegnen sich und die erzählen, wie es ihnen gegangen ist und ob der Gerichtsvollzieher schon da war und was die Bank gesagt hat oder auch nicht. Und man ist nicht allein, die Teilnehmer sind nicht allein, sie erkennen sich wieder, sie freuen sich aneinander, sie helfen sich, sie machen Geschäfte zusammen. Und ich bin halt der Papst, der den Segen gibt und immer darauf achtet, dass es nicht so euphorisch wird, weil Begeisterung ist das eine, aber mit Begeisterung, weil es Navi den Befehl gibt, in den Fluss reinzufahren, ist halt einfach nur idiotisch.
Genau. Also, unternehmerisches, eigenständiges Denken. Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, IHK Nürnberg, du machst die Seminare quer durch Deutschland, oder?
Ja, an vielen verschiedenen Orten auch. Würzburg zum Beispiel, nur um mal in Franken zu bleiben. Und bis vor kurzem auch in München. Die strukturieren um, da ist das erstmal unter den Tisch gefallen. Aber Fakt ist, dass wir eine Veränderung auch leider haben in Deutschland, in Bayern, weil wir immer glauben, modern, neu sei wichtiger als Kontinuität. Und wir haben einen Mittelstand in Bayern, der uns glücklich macht, auch im Fränkischen, der die Basis ist des Guten, was wir hier haben, was ja nicht heißt, dass es nichts Schlechtes gibt. Aber vergleichen wir uns doch bitte mal mit dem Rest der Welt, dann wissen wir das auch. Und dazu gehört halt jeder Gründer, jede Gründerin. Und nicht nur Start-ups im Sinne von innovativen Gründern. Natürlich brauchen wir die. Aber bitteschön, wir brauchen auch das Ingenieurbüro, wir brauchen auch den Gastronomen. Wo könnten wir sonst Schäuferle essen? Wir brauchen den Hotelier, wir brauchen den Händler, auch den Online-Händler, wir brauchen auch den Straßenhändler und wir brauchen den Handwerker.
Genau, ganz wichtig.
Fachkräftemangel bedeutet nicht Mangel an Studierten, sondern Mangel an Leuten, die was können.
Da habe ich den Thomas Mörtel interviewt, der hat es nochmal bestätigt, dass quasi auf einen Maurer-Lehrling kommen vier studierte Architekten momentan. Also vier Leute studieren Architektur, einer Mauer. Ne? Also
super. Ja, und der Lehrling schafft es einfach nicht, acht Studierten zu erklären, was ein Backstein ist.
Ja, genau. Dabei müsste er eigentlich bloß Mauern, ne? Aber er muss ja vorher klären. Nee. Ja, okay. Also Architekt. Wir brauchen natürlich auch einen Architekten, das ist schon klar. Aber wir brauchen vor allem Gründer, oder? Ich habe Gründerland Deutschland. Sind wir Gründerland oder warum? Oder eigentlich nicht. Ne? Es gibt immer weniger Gründungen, glaube ich. So ist es so. Ne?
Es ist so, dass die echten Gründer, wie ich sie gerne nenne, natürlich ist jeder, der ein Gewerbe anmeldet oder einen freien Beruf und in sechs Monaten pleite ist, ein Gründer.
Ja.
Aber ich meine die nicht aus Not gründen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich keinen Job mehr, jetzt muss ich auch was anderes machen. Meine ganzen Alimente bezahlen und was da sonst noch ist. Ich meine diejenigen, die sagen, ich bin gut in meinem Job, ich bin gut aufgehoben, aber es stimmt mal. Ich will was verändern, ich will mich verwirklichen, ich will meine Ideen umsetzen. Ich will rausfinden, was ich kann, ich will auch rausfinden, was ich nicht kann, an meine Grenzen gehen. Und das sind die echten Gründer, die auch aus gut bezahlten angestellten Tätigkeiten ausscheiden und nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. Und diese Quote, die ist immer identisch. Die war vor 30 Jahren schon genauso groß wie jetzt. Und insofern gibt es nicht weniger Gründer, es gibt aber weniger Primborium. Und wenn ich an die Zeiten denke, wo IHG-Zuschuss eine Rolle gespielt hat, da hat man die Armen, die wirklich ins Wasser bis zum Hals stand, denen hat man noch gesagt, und jetzt musst du dich hinsetzen und den Stuhl bezahlen wir. Und dann sind sie reihenweise abgesoffen.
Naja.
Weil Geld nicht intelligent macht und Geld auch als einen Gründer in Anführungsstrichen kein Unternehmer macht.
Genau, genau. Jetzt hat neulich einer, der, ich finde ihn ganz toll, ich glaube, dass der als Gründer, der ist schon nebenberuflich selbstständig, der hat so ein bisschen Angst, jetzt hauptberuflich zu gründen. Er wird es trotzdem machen. Ah ja, aber mich schrecken schon die Statistiken ab. 95% hat er irgendwo gelesen, der Gründer hören ja wieder auf oder gehen pleite oder irgendwas. Ne? Hast du also ähnliche Zahl oder ist das wo?
Naja, ich werde doch nicht auf mein Schäufele verzichten, bloß weil ich weiß, dass ich eines Tages wegen dieses Schäufeles aufs Klo muss.
Ja.
Also wenn ich vor lauter Besorgnis, dass das Leben mit dem Tode endet, keine Freude mehr habe, na, dann kann ich mich doch gleich kurz nach der Geburt entleiben oder dafür sorgen, dass es jemand für mich tut, weil das ist ein Schmarrn.
Das ist einfach ein Schmarrn. Ja.
Und es ist aber richtig, mehr ist es richtig, es gibt viele Leute, die diesem Trommelwirbel folgen, weil da halt einer die Fanfare bläst, laufe ich hinterher. Sie sind es aber nicht. Und ich meine, ich habe immer ein schönes Bild vor Augen. Wenn ich nicht schwindelfrei bin, kann ich nicht Dachdecker werden. Genau. Auch nicht mit 27 Zertifikaten und auch nicht mit allen möglichen Maßnahmen, die mich selbst davon überzeugen, dass ich in Wirklichkeit fliegen kann, was ja dann am Ende wahrscheinlich auch passieren wird. Allerdings letztmalig in meinem Leben. Wir müssen begreifen, dass nicht jeder alles sein kann.
Jetzt dein Buch, das du in der 7. Auflage, gibt es in der 8. kommt es demnächst oder irgendwie, also auf jeden Fall,
ja,
die 8. Auflage kommt,
ist bald fertig,
ne? Selbstständig mit Erfolg, damals war noch eine CD dabei, ne? und was man alles braucht für den Businessplan. Du beschreibst ja wirklich jeden Bereich, Recht, Steuer, Marketing, Vertrieb, Verkaufen, du musst gleich nochmal erzählen, Unterschied Vertrieb, Verkaufen, aber das ist ja doch, wenn man diesen riesen Wust sieht, was man alles beachten muss und was es alles gibt, manche Leute haben vielleicht dann doch Angst davor. Ich habe ja mal behauptet, oder ich würde sagen, man muss ein bisschen naiv sein oder ein bisschen einfach, so nach dem Motto, einfach machen, ne? Einfach mal losmarschieren. Weil wenn man, glaube ich, alle Infos erstmal sammelt, was alles passieren kann, macht man sich, glaube ich, nicht selbstständig, oder? Oder täusche ich mich da?
Naja, der Leichtsinn führt schon zu Kühnheit. Die gegebenenfalls auch zum Erfolg führt.
Zum Mut, oder?
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute, die scheitern, sehen wir nicht. Von denen hören wir auch nichts. Und so war es aber immer. Die vor 100 Jahren gegründet haben, da hat sich keine Sau interessiert dafür. Ja. Die haben aber auch gegründet. Und wichtig ist aber schon, also so meine Beobachtung ist natürlich keine statistisch signifikante Schlussfolgerung, die besagt, die Leute, also wenn man 80% dessen weiß, annähernd teilweise, reicht es aus. Wenn man 100% weiß, kann es schon sein, dass man nicht mehr gründet.
Okay.
Und wichtig ist noch eins, wenn ich spüre, dass meine Bedenken, meine Sorgen überhand nehmen, dass ich nicht glücklich bin, dass ich nachts schweißgebadet aufwache, weil mir meine Schulden einfallen, ja, dann ist das nicht mein Leben und dann sollte ich es auch nicht machen. Siehe Dachdecke.
Genau. Der schwindelfrei, schöner Vergleich. Vorhin hast du gesagt, verrate ich da jetzt einen Titel, wenn ich das sage, mit dem hier, wer pleite geht, ist selber schuld, hast du vorhin erzählt.
Du hast jetzt den Titel verraten. Ja. Aber dann haben wir urheberrechtlich natürlich jetzt schon mal einen Vlog eingeschlagen und jeder, der das danach versucht zu verwenden, wird mit diesem Podcast eines Besseren belebt. Da brauchen wir nicht mal die DGSHO, sondern das kriegen wir mit einem ganz normalen Rechtsanwalt und einem Amtsrichter hin.
Jetzt müssen wir nur das Datum noch nachweisen, dass heute der 19. September ist. Mhm. Müssen wir irgendein Ereignis erzählen, was
20:57 Uhr. Heute ist der Verfassungsschutzpräsident Maaßen in Ablösung aufgelöst.
Ja. Befördert worden.
Ja. Und was haben wir heute noch?
Das reicht schon.
Es ist Mittwoch und es gibt Schäufele.
Und es gibt Schäufele, das ist der Nachweis. Also, wer pleite geht, ist selber schuld. Klammer auf, ich habe ja mal den Menschen kennengelernt, der in Nürnberg lebt und pleite.de als Domain vermarkten wollte, dann doch irgendwie nicht gemacht hat. Mhm. Aber müssen wir mal nochmal, ob es den noch gibt. Also, warum ist der selber schuld? Du hast vorhin ein super Beispiel, zwei super Beispiele gebracht. Wie waren die nochmal?
Du bist ein raffinierter Demagoge, weil du hast mich vorhin nicht darauf aufmerksam gemacht, dass meine locker und unbedarft getätigten Äußerungen plötzlich Gegenstand unseres Gespräches werden. Aber ich kann gern, ich weiß nämlich noch, was ich gesagt habe, es gibt Leute, die wissen das schon 5 Minuten später.
Mir ging es so.
Also viele sagen dann immer, die Bank ist schuld. Es gibt Banken, die sind wirklich geistlich. Aber am Ende bin ich es, der den Kredit unterschrieben hat, den Vertrag. Genau. Und ich hätte wissen können müssen und so weiter, welches Risiko ich eingehe. Und das zweite Beispiel bezog sich auf, der Lieferant hat mich sitzen lassen. Der Lieferant hat mir dies und jenes nicht gegeben, was ich wollte und hätte kriegen müssen. Ja, bitteschön, warum habe ich diesen Hirnheiler an Lieferanten genommen? Es ist meine unternehmerische Entscheidung, einen Kredit aufzunehmen. Es ist meine unternehmerische Entscheidung, einen bestimmten Lieferanten zu beauftragen. Es ist meine unternehmerische Entscheidung, einen Kunden zu akquirieren. Ja. Natürlich gibt es immer auch tragische Komponenten, die wir unser ganzes Leben nicht verhindern können. Aber sich hinzustellen und seine eigenen unternehmerischen Fehler aus welchen Gründen wir sie auch immer begehen, anderen in die Schuhe zu schieben, das ist wirklich nicht das Tollste, was einem einfallen kann.
Genau. Da wird viel. Immer da ist, man sucht immer einen Schuldigen, ne? Eigentlich ist man doch dann immer selber schuld, genau.
Drum. Ja, wenn man was draus lernt, ist es, ich sage immer, Fehler ist eine Chance in Arbeitskleidung.
Fehler ist eine Chance in Arbeitskleidung. Und jetzt gibt es ja überall hier diese Veranstaltungen und man spricht ja von einer, wir brauchen in Deutschland eine neue Kultur des Scheiterns. Und hast du vorhin gesagt, ja, haben wir aber nicht.
Ne? Haben wir nicht. Scheitern in Deutschland ist immer scheiße. Also das ist mal etwas uncharmant auszudrücken. Weil wir diese Kultur nicht haben und wir können auch nicht so tun, als wären wir Italiener oder Ungarn oder Iren oder Südamerikaner. Wir sind es nicht. Ja. Und unsere Kultur, unsere Geschichte, alles das prägt uns und auch unser tägliches Leben. Und das ist gut so und wir fühlen uns wohl, zumindest mehrheitlich und meistens. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine andere Art des Umgangs mit dem Scheitern. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, in den Niederlanden gab es ein Programm, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das hieß die zweite Chance. Und dann haben staatliche Fördermittel dazu beigetragen, dass Leute, die gescheitert waren, noch einmal gründen konnten. Das scheitert doch schon in Deutschland daran, dass jeder sich hinstellt und sagt, mit unserem Geld, das setzen sie in den Sand und dann müssen unsere Steuergelder herhalten, damit sie es nochmal vergiften können, das Ganze. So, das ist Deutschland.
Ja.
Und die Leute sind so. Also ich kann nicht sagen, wir machen eine Gehirnwäsche und lassen die alle anders denken. Nein, tun sie nicht.
Ja, ein Kulturwandel, ne? Man hofft vielleicht auf einen Kulturwandel.
Und man darf den, der scheitert, natürlich dann auch nicht zum Aussatz erklären und die Straßenseite wechseln, wenn er daran kommt. Das kann man aber denken und das kann man sich wünschen und das wird aber so automatisch nicht passieren. Und die Menschen, die sagen, du musst scheitern, um zu lernen, das sind Idioten, die noch nie in ihrem Leben vor Gericht standen oder nicht wussten, wovon sie in der nächsten Woche ihr Essen bezahlen sollen. Wenn sie das erstmal hinter sich haben, wenn ihnen das schon mal passiert ist als Unternehmer, dann werden sie diese bescheuerte Idee, dass man erstmal pleite gehen muss, um anschließend vernünftig gründen zu können, aber schnell auf den Mist drauf und schmeißen. Das ist einfach nur abgrundtief dumm.
Da habe ich einen Bäckermeister, oder Konditormeister, den ich dazu noch interviewen muss, mehrere Filialen gehabt und eben pleite gegangen und dem sein Leben hat auch eine völlig neue Richtung bekommen und nicht die, die er eigentlich gewollt hat, also von wegen. Naja, aber gut, also Hauptsache im Endeffekt, es geht ihm gut, aber ja. Naja, Scheitern. Jetzt geht's ja, reden wir über Gründen, aber meistens wird Gründen immer mit Nachfolge irgendwie auch genannt. Ne? Mhm. Aber entweder gründe ich was Neues, also weil ich sage, das habe ich jetzt Lust drauf. Und da bin ich überzeugt davon, dass das klappt, oder? Also, oder das andere ist, ich übernehme eine Firma, oder ich bin der Junior-Chef oder so. Du begleitest ja auch solche Nachfolge-Sachen. Mhm. Also auch als Coach. Was ist der. Welchen Fehler sollte man vermeiden? Ja, da käme jetzt für mich der Klassiker, die Alten können nicht loslassen. Ne? Die Alten lassen nicht los, die Jungen kommen nicht ran, oder dürfen wir nicht rangelassen. Jetzt so der Standardfehler, den ich vermute, dass du mir den jetzt erzählst. Hast du noch andere?
Also die Standardfehler die sind schon in größerer Zahl anzutreffen. Aber mir fällt dann eine Geschichte ein, es gab eine große Veranstaltung in Oberfranken. Wirtschaftsminister hat gesprochen, ich hatte die Rede danach gehalten zur Unternehmensnachfolge. Und es waren hauptsächlich, weil es das Thema auch gewesen ist, wirklich steinalte, weißhaarige Menschen.
Silberköpfe.
Also so mit 250. Ein paar versprengte und verschreckte Nachfolger dazwischen. Und dann kam ein hochgewachsener Mann zu mir und fragte mich, sagte, ich habe eine Frage. Wissen Sie, ich müsste meinem Sohn unsere Firma schon längst übergeben haben, aber ich habe das Gefühl, er ist noch nicht reif genug. Dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie, wie alt ist denn Ihr Sohn? Ja, er ist 60. Und du lachst, ne? Ich habe es damals auch mit Mühe verkniffen, aber ich habe ernsthaft geschaut und habe dann die einzig passende Frage gestellt. Sag ich, wie alt waren Sie denn, als Sie gegründet haben, Ihr Unternehmen? Und dann schaut er mich an, lächelt und sagt, naja, 24.
Ja.
Sage ich, ich glaube, Sie brauchen keine Antwort mehr. Ja. So, und da sind wir bei der Frage.
Oh, gut,
Nachfolge ist ein komplexes Thema. Oh. Wir haben handelnde Personen, deren Schicksal damit verknüpft ist. Wir haben den Senior oder die Senioren, die manchmal nichts anderes als dieses Unternehmen als Gegenstand, als Lebensinhalt haben. Die verlieren den Sinn ihres Lebens. Ja. Wir haben auf der anderen Seite einen Familiennachfolger, der verschreckt, verzogen, je nachdem, geduckt oder verwöhnt von Beruf Sohn. Diktator hat da mal einen wunderbaren Titel dazu gesungen. Also diese Dinge nicht ernst nimmt und durch die Familienbande, weil Karl Kraus hat mal gesagt, das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit, also durch diese Familienbande mehr oder weniger gefesselt ist. Und wir haben die dritte Variante, den Fremdennachfolger, der keine familiäre Bildung hat, wo nicht das Blut dicker ist als Wasser und der aus einer ganz anderen Motivation heraus dieses Unternehmen übernimmt. Und dann müssen sie am Ende in so einer Situation, die müssen klarkommen miteinander. Und ich muss dann schauen, dem 70-Jährigen klarzumachen, dass er, wenn er seiner Tochter eine Viertelmillion Schulden hinterlässt, die Nachfolge am besten auf den Misthaufen schmeißt, wenn er nicht will, dass sie unglücklich wird. Und sagen Sie das mal jemandem, der sein Unternehmen für wertvoll hält. Und so könnte ich jetzt wirklich über Nachfolge stundenlang reden. Wichtig ist immer eins, es ist kein steuerliches Problem, es ist kein finanzierungstechnisches Problem und es ist kein juristisches Problem. Es ist immer in erster Linie ein menschliches Problem. Und solange wir das nicht sehen und nur die Steuerberater, Rechtsanwälte und Banker sich um die Nachfolge kümmern, wobei das wichtig ist, also bitte nichts falsch verstehen, aber solange man nicht die Menschen erkennt in ihrer eigenen Situation, kann man nicht wirklich das Problem lösen. So, und wenn wir das nicht lösen, also entschuldige, wenn ich das jetzt mal gesellschaftspolitisch sehe, wenn es uns nicht gelingt, die bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen zu erhalten, die also verlöschen, wie eine Kerze im Wind, wenn wir keine Nachfolger finden, dann verlieren wir auch die mittelständische Struktur in jedem Land, also auch in Bayern. Ja. Und wenn wir Glück haben, in Anführungsstrichen, dann übernimmt ein Konzern diese Einheiten, dann sind sie Teil eines Konzerns. Wenn wir Pech haben, dann verlöschen sie einfach, als wären sie nie da gewesen. Und wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, dann haben wir irgendwann nur noch Filialen internationaler Konzerne. Und dann möchte ich mal wissen, wie dann eine Wirtschaftsstruktur, wie wir sie jetzt in Bayern und in Franken haben, noch zu diesen Wirtschaftsdaten führen können, wenn am Ende vielleicht in China einer sitzt, der darüber entscheidet, ob in Ottensoos jemand einen Arbeitsplatz hat oder nicht.
Krass, genau, so ist es. Bin mal schockiert, mir fällt gar nichts mehr ein. Weil da geht es ja wieder hin, ne? Aber was machen wir denn mit den Sturköpfen, die dann sagen, ich bin der, hat er jetzt die Firma übergeben dann mit seinem 60-Jährigen?
Keine Ahnung.
Was willst du denn so einem Sturkopf sagen? Der kapiert es nicht, der will Macht behalten.
Da geht das ist Macht, das ist Angst, das ist Lebenssinn, wie schon erwähnt.
Keiner kann das so gut wie er.
Man muss, also was heißt, ich mache es dann einfach so, dass ich mir die Situation anschaue, dass ich mir die Leute anschaue, dass ich mit allen Beteiligten rede und dann entscheide ich, ob ich diesen Auftrag übernehme. Weil Sterbebegleitung habe ich keine Lust. Und von Anfang an Dinge, die nicht funktionieren können, so zu tun, als könnte ich die Welt retten, habe ich auch keine Lust. So, und wenn man den Willen sieht, das geht ja auch in die Mediation hinein, also in die ganze Streitschlichtungsvermittlungsgeschichte, dann kann man nur mit harter Hand, klaren Worten, aber auch einer ganz deutlichen Empathie was bewegen. Und dann muss man halt schauen. Und ich muss sehen, ob ich den Felsblock in Bewegung setze. Und wenn es mir gelingt, muss ich aufpassen, wo er hinrollt. Wenn es mir nicht gelingt, dann muss ich sagen, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Schädel war dicker als die Wand.
Nein. Ja.
Also eine Garantie gibt es nicht.
Ja.
Aber es lohnt immer zu kämpfen darum. Und vor allem um die jungen Leute auch, die ja möglicherweise ihre eigene Zukunft anders geplant haben. Ich habe eine Vorlesungsreihe immer wieder gehabt in Lüneburg an der Universität zu Unternehmensnachfolge, 10 Vorlesungen. Die waren fast mehrheitlich besucht von Studenten aller Couleur, die Unternehmerkinder gewesen sind, die Wirtschaftspsychologie studiert haben, Betriebswirtschaft und anderes. Und viele haben mir gesagt, wir wollten im Grunde was ganz anderes machen. Wir wollten nicht den Betrieb der Eltern übernehmen. Aber die Eltern haben das und das und das gemacht und jetzt geht es denen schlecht, weil, und dann kommt die Situation, jetzt fühle ich mich in Zwiespalt und ich kann doch meine Eltern nicht allein lassen oder meine Großeltern oder was es dann im Einzelnen ist. Und da muss dann das Kind oder der Verwandte im weitesten Sinne entscheiden, sein eigenes Leben zu leben oder sich zu verströmen in der Hilfsbereitschaft für die Familie. Ich möchte nicht entscheiden, was das Richtige ist. Aber wenn wir unser eigenes Leben verleugnen, wenn wir für andere ein Leben führen, das nicht unseres ist, das kann nicht funktionieren.
Genau, so ist es. Hat sich die Gründer, also die Anforderungen an einen Gründer, jetzt ist ja gerade die 8. Auflage von dem Buch in Arbeit, die Website dazu, ne? Gründerpapst. Es sind ja neue Dinge dazukommen. Ne? Du hast vorhin was erzählt, wie ist das mit Blockchain? Du hast dich damit beschäftigt. Was ist Blockchain? Du hast es mit zwei Sätzen erklärt. Für jemanden, der noch nicht weiß, was die Blockchain macht, kannst du die zwei Sätze nochmal machen.
Ja, Leibrecht, du bist schon ganz schön hinterhältig. Aber ich muss schmunzeln. Respekt. Also, wenn wir von Blocks reden, reden wir von Daten. Blocks, Chain, Kette, Kettenglied. Das heißt, eine Blockchain ist im Grunde genommen eine Kette von Datensätzen. Jeder einzelne Datensatz, jedes Datenpaket ist verschlüsselt, kryptisch, also kann man sagen mit Geheimschrift oder in Geheimschrift geschrieben. Kein Schwein kann das entziffern. Und nehmen wir mal an, ich programmiere eine Software, die was Bestimmtes macht, gebe die weiter, der Nächste entwickelt die weiter. Also das zweite Kettenglied wird dadurch entstehen, muss ich aber des Inhaltes des ersten Blocks bedienen. Also das, was im ersten Block programmiert ist, spielt im zweiten Block eine Rolle. Das im dritten spielt wieder das aus dem ersten und zweiten eine Rolle. Das heißt, diese Kette setzt sich fort. Mhm. Und jedes Kettenglied enthält Elemente der früheren Kettenglieder, wird immer wieder neu verschlüsselt, sodass ich zu keinem Zeitpunkt später in der Lage bin, diese Kette zu manipulieren, weil ich dann bis zurück ins erste Glied müsste, was mir gar nicht gelingt. Also die Rechenleistung, die im Moment zur Verfügung steht weltweit, wäre nicht in der Lage, Blockchain zu manipulieren, ohne dass es auch viele. Weil die Prüfsummen, die dazwischen geschaltet sind, das sofort mit einem Alarmsignal sichtbar machen würden. So, und das Interessante ist ja nicht, was da geht, sondern das Interessante ist, dass ich über Blockchains, über diese Technologie in der Lage bin, Vertragsbedingungen unter Vertragspartnern international grenzüberschreitend in allen möglichen Sprachen festschreiben kann und jemand, der beitritt diesem Vertragssystem, sicher sein kann, dass die Bedingungen festgeschrieben, nicht manipulierbar eben auch für ihn gelten, sodass man also auch das Abwickeln von Geschäften bis hin zu Zahlungsflüssen einfach automatisieren kann. Und im Grunde genommen es so ist, dass man auf Notare und auf umständliche Übersetzungen in Papierform eines Tages wird verzichten können. Ich merke, das ist jetzt etwas länger geworden als zwei Sätze. Aber es ist wichtig, dass wir diese Sachen nicht anbeten, aber es sind Elemente. Bitcoin ist zum Beispiel auch so eine Thematik, die in diesem Zusammenhang möglich geworden ist. Also diese Zahlungsmittel, die im Prinzip virtuell existieren, das ist aber die Basis dafür, dass wir wegkommen von der Langsamkeit unserer eigenen Entscheidungsprozesse und dass wir so viel automatisieren können, ohne manipuliert zu werden, dass man sich darauf verlassen kann, genauso wie ich in ein Auto steige, mich darauf verlassen kann, dass Motormanagement funktioniert, ohne dass ich kapiere, wie das programmiert ist. Und so kann ich dann vielleicht das Geschäftsmanagement programmiert vorfinden und habe nicht mehr die Sorge, dass der mich über den Tisch ziehen will, weil der aus Südamerika ist.
Finde ich klasse, freue ich mich drauf. Also ich finde diese Technologie auch wichtig und gut und da werden wir viel dann eben diese Technik.
Da brauchen wir die Entwickler, die Softwareentwickler, die ja Künstler sind.
Ja, Künstler, nee. Ich finde, nee, mit einem Künstler kann ich wunderbar reden.
Ja, aber Softwareentwickler ist ein Künstler.
Mit einem Softwareentwickler.
Mit dem können die Leute schlecht reden, weil die haben ja meistens entzündete Augen von den fensterlosen Räumen, den flimmernden Bildschirmen mit falsche Herzzahl, Cola, Pizza, es ist schon ein hartes Leben.
Ja, so ist, genau, so sehen die aus, die Nerds da draußen, von denen wir abhängig sind, denen wir unser Leben anvertrauen. Ne? Mein Gott, es ist nicht so natürlich. Wir lieben alle Nerds.
Ja, die machen ja auch tolle Sachen wie Computerspiele zum Beispiel.
Genau, du spielst ja World of Warcraft, aber da reden wir mal anders drüber.
Ja, ist durchaus als es ist akut aktuell durchaus.
Warst du schon auf der Gamescom?
Nee, konnte ich nie teilnehmen. Mittlerweile ist es auch für mich nicht mehr so prickelnd, aber so vor 10 Jahren hätte ich es gerne gemacht.
Weil Hiesenstand, World of Warcraft, also ich war in deiner
das
Welt.
Das ist das beste Online-Game, was es gibt. Das MMORPG.
Und auch beständig. Beständig, ja.
Es ist höchste Qualität, das ist die, was immer das für eine Sprache ist, in der es gemacht wird, ob das Deutsch ist, Italienisch oder was auch immer. Perfekt, fehlerfrei, hohes Niveau, witzig, ethisch, astrein, wirklich beispielhaft.
Aber es kommt nicht im Buch vor, ne?
Kommt nicht im Buch vor. Ich habe überlegt.
Aber es kommt vor, also diese neuen Technologien, was gehört da noch dazu? Natürlich, aber wir sprechen über Crowdfunding, wir sprechen über was denn noch, was haben wir denn vorhin noch angeschnitten? Ist denn noch alles wichtig für einen Gründer, was er zumindest im Ansatz wissen sollte? Also braucht man denn noch den Businessplan oder machen wir bloß noch so ein Business-Canva oder so? So ein paar Blätter kleben, ne? Und also hier ein paar Post-its an die Wand, fertig ist der Businessplan.
Das entscheidende Thema ist ja, dass die Leute immer noch nicht in vielen Fällen wissen, wofür sie diesen Plan eigentlich machen. Die meisten glauben für Dritte, damit ich Geld kriege, für die Bank, damit ich das kriege. Das ist völliger Quatsch. Der Businessplan, gehen wir mal zurück, der vor 100 Jahren gegründet hat, hat ja auch gegründet. Keine Sau hat sich dafür interessiert. Der hat aber auch einen Businessplan gemacht. Warum hat er das gemacht? Wenn sich niemand dafür interessiert, wenn es keine Förderung gab. Ja. Der hat es gemacht, weil er sich den Mist nicht merken konnte. Und dann hat er sich sein Unternehmenskonzept aufgeschrieben, hat dabei gemerkt, was er verbessern muss, hat auch ein bisschen gerechnet. Es gibt auch Leute, die können das wirklich alle ohne Papier, aber ich gehöre nicht dazu. Und am Ende ist der Geschäftsplan entstanden. Ich sage immer, der Geschäftsplan ist das papiergewordene Unternehmenskonzept, das ich für mich mache. Ja. Weil allein der motorische Akt des Schreibens mir manchmal hilft, Ideen zu entwickeln. Ja. So, und das mache ich für mich und nicht für andere. Und dann kam irgendwann jemand und sagte, ja, das kann man auch Businessplan nennen. Und seitdem heißt es Businessplan. Das ist aber dasselbe wie ein Geschäftsplan. Ja. Und der ist immer noch wichtig, weil er mich hinführt zu der Frage und zu der Entscheidung, ob ich gründen kann oder nicht. Und sicherlich ist er dann auch in seiner späteren Funktion, die erste ist also Prüfen der Idee, ist er dafür da, um gegebenenfalls andere zu überzeugen. Wenn ich natürlich nur Pitches mache und nur einübe, wie ich Leute verarschen kann, indem ich ihnen die Idee verkaufe, die im Prinzip nicht funktioniert, weil ich nicht mehr meine Hausaufgaben gemacht habe, dann bin ich ein lügnerischer Verkäufer. Dann kriege ich vielleicht sogar an Geld beispielsweise, ich habe das erlebt im Bereich Venture-Kapital, dann kriege ich plötzlich Geld. Und dann ist es genauso, als wenn Sie auf einer schiefen Ebene auch noch die Schmierseife geliefert kriegen, dass Sie besonders schön und schnell an die Wand knallen können. Das ist völliger Quatsch. Das sind kurzfristige Blasen, aus denen nicht wirklich was wird. Und in dem Moment, wo ich den Plan aber sehe als mein Kriterium der Wahrheit, was er dann seine Realisierung in der Praxis finden muss, dann merke ich, dass mir das geholfen hat. Und die Crowdfunding-Geschichte, die du erwähnst, also Schwarmfinanzierung, 25.000 Idioten finden, die mir jeder einen Euro geben und schon habe ich Geld. Ja. Das ist interessant, eignet sich nicht für alles. Ich habe also ein sehr großes deutsches Crowdfunding-Projekt begleitet vor einigen Jahren. Dieter Hildebrand, der leider verstorben
ist. Natürlich, der
große Kabarettist hat
Störsender TV
und da war ich der Coach.
Richtig.
Und das war ein 6-stelliger Betrag, der da zusammenkam. Aber es gibt halt steuerlich ein paar Probleme mit dieser Thematik und es eignet sich halt nicht für alles. Und wenn Sie einen großen Teil des Geldes an den Staat abliefern müssen, weil der das wie Umsatz behandelt, obwohl es eigentlich Finanzierungsmittel sein sollten, und man weiß es nicht, dann hat man schon Probleme. Aber ich finde es eine tolle Geschichte, weil dadurch viele Sachen finanzierbar werden, wo aber eine Community da sein muss, wo ich über die Medien gehen muss, wo ich über Facebook, Instagram oder sonst was oder Tumblr oder was es halt gerade ist, wo meine Leute, die ich habe und die mir vielleicht Schützenhilfe geben wollen, zu finden sind, das muss ich nutzen. Also das passiert nicht, während ich auf der Toilette sitze und träume.
Genau, also die alten Mechanismen, die eigentlich schon dann wahrscheinlich über Jahrhunderte oder gültig sind, die gelten immer noch. Also
die gelten immer noch. Das Wasser fließt bitte schön immer noch der Schwerkraft entsprechend nach unten, auch wenn es optisch manchmal anders aussehen kann. Und das ist nicht anders geworden. Das ist wie mit der Technologie. Die haben mit dem Faustkeil damals einen Span runtergekratzt vom Baumstamm. Und wenn Sie sich heute eine Vogelmaschine anschauen, das ist nichts anderes. Genau. Es geht nur schneller, macht mehr Krach und ist teurer.
Und digital gesteuert ist so es ist und man muss coden können. Und
die Technologiesprung wäre Laser. So, das ist ein Technologiesprung. Ja, da kann ich auch was abgeben, aber es ist nicht mehr entspannt.
Da habe ich im Podcast Hansi Pösel Schneiden mit Licht. Ne?
Ja, zum Beispiel.
Wir haben eher aus dem Laser kommt immer frisches Licht raus, hat er gesagt.
Ja, aber das sind so Dinge, das bedeutet nicht, dass wir immer mit alten Kamellen arbeiten müssen. Aber wir müssen nicht glauben, bloß weil heute eine andere Zeit ist und neue Dinge entstehen, wie gerade Blockchains und andere Sachen, wir gesprochen haben, es ist ja trotzdem immer noch so, dass wir atmen und keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, atmen ist sowas von altmodisch, ich stelle das jetzt ein.
Genau.
Also da muss man zu Ende denken, wie bescheuert wir manchmal sind in unserem Wahn. Man muss verstehen, die Instrumente der Vergangenheit in einer zeitgemäßen Weise zu nutzen und schon auch aussondern, was nicht mehr effizient ist. Ich meine, bitte, die Pferde sind heute nicht mehr dafür da, eine Kutsche zu ziehen.
Ja.
Aber trotzdem haben sie ihre Lebensberechtigung und
machen
so wie sie viel
nutzen,
aber eben auf einer ganz anderen Ebene.
Ja.
Flexibel sein, lebendig sein, Träume haben, Visionen haben.
Ich glaube, die Pferde, die da sind, denen geht es heute eigentlich besser, weil die besser behandelt werden und weil die halt besser gepflegt werden.
Na, sie wissen es halt nicht.
Sie wissen es nicht.
Also sie lesen keine Pferdebücher und wissen nicht, wie die Pferde früher gelebt haben.
Genau. Ja, Mensch, super. Ich glaube, müssen wir noch was mitteilen? Also wir haben jetzt so über Gründung, Nachfolge, das sind also unsere wichtigen Themen, die uns verbinden auch. Ne?
Vielleicht noch über Moral.
Moral? Mhm. Und die Moral ist eine Geschichte.
Ich habe in Ungarn an der Universität gearbeitet, in Südungarn. Und dann kamen meine Studenten, Marketingstudenten und Finanzwirtschaftsstudenten zu spät zu meiner Vorlesung. Und dann habe ich gesagt, wo kommen Sie her? Ja, wir hatten eine Ethikvorlesung. Und sage ich, müssen Sie zu spät kommen? Nein, das gab da Probleme mit Transport, Verkehr, Bus, was auch immer. Sage ich, wie war es denn? Und da sagte eine Studentin, naja, sag ich jetzt, erzählen Sie, wie war es, wie war die Ethikvorlesung?
Ja.
Und dann sagt sie, ja, der Dozent hat gesagt, man muss die Leute betrügen, um erfolgreich sein zu können,
okay,
als Unternehmer. Und dann habe ich in die Runde gefragt und da haben die anderen das bestätigt und habe ich mein Thema an den Nagel gehängt und habe gesagt, dann lassen Sie uns bitte jetzt mal darüber reden. Und es ist leider so, dass viele Menschen immer noch glauben, man muss andere betrügen, um selbst zu gewinnen. Und das ist falsch.
Ja,
auf jeden Fall. Und so wie die Prinzen mal diesen schönen Song hatten, du musst ein Schein sein in dieser Welt.
Nee.
Das ist nicht so.
Nein.
Wenn sie nachhaltig Erfolg haben wollen, also wenn wir erfolgreich sein wollen als Unternehmer, lieber Michael, dann muss man im Grunde genommen auf unserem Wertesystem, das uns treibt, unser Geschäft betreiben und nicht gegen andere, sondern mit anderen.
Bitte.
Nicht blauäugig, aber bitteschön auch nicht betrügerisch.
Ja.
Und sie können langfristig nur erfolgreich sein als Unternehmerin oder Unternehmer, wenn sie anständig ihre Arbeit machen und anständige Verträge schließen, ob nur mit Blockchain oder ohne.
Mit Handschlag. Und
selbst mit Handschlag, also der ehrbare Kaufmann.
Dieses Interview empfehle ich die Folge mit unserem IHK-Präsidenten Dirk von Forpelius. Der ehrbare Kaufmann heißt die Folge, glaube ich. Ne? Wunderbar, schön.
So, das wäre mir wichtig, dass wir nicht glauben, mit Tricksereien könnte man langfristig erfolgreich sein.
Ja, das ist schön. Also das verbinden, ja genau, da ist ja auch die IHK ja sehr hinterher mit CSR, ne? Corporate Social Responsibility.
Mhm.
Halleluja.
Allmächt.
Allmächt. Uwe, wann geht's wieder zurück nach...
Nach Oberwald, nach Freising.
Nach Freising, warum kann ich mir jetzt nicht mehr Freising? Morgen, oder?
Nee, am Freitag.
Freitag,
Spätnachmittag.
Okay. Morgen bist du bei der?
Bei der IHK. Freitagabend bin ich verabredet mit dem Hotelier in Freising, am inhabergeführten Unternehmen.
Trinken wir jetzt noch einen Schnaps, weil wir haben einiges, wir trinken einen Schnaps. Ich meine, du hast das Kotelett, ich habe das Schäuferle. Das wäre jetzt der krönende
Abschluss. Wir diskutieren das unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Das diskutiert, dann drücken wir jetzt den Knopf. Tschüss.
Tschüss,
Adi. Danke dir, Uwe.